Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend und wir werden heute unser Thema des Satipatthana Sutta fortführen. Bisher haben wir ja die ersten drei Grundlagen der Achtsamkeit uns angeschaut, also Achtsamkeit auf den Körper, Achtsamkeit auf diese impulsiven emotionalen Reaktionen, also Vedana, und Achtsamkeit auf Citta, Geisteszustände oder Stimmungen. Und das letzte Mal haben wir damit begonnen, uns die vierte Grundlage der Achtsamkeit anzuschauen, das ist Dhamma. Und da sind jetzt einige Konzepte eigentlich aufgeführt. Und ich denke, das führt so ein bisschen zu dieser Technik, die im Achtsamkeitsansatz auch benutzt wird und die wir ja auch selbst benutzen, und zwar die Technik des Benennens. Das ist eine Technik, die ursprünglich aus dem, wenn ich mich richtig erinnere, aus dem burmesischen Buddhismus kommt. Also die benutzen diese Technik sehr stark. Das heißt, jede Erfahrung einfach einen Begriff zuordnen, also innerlich zu benennen, wenn da ein starkes Angstgefühl da ist, zu benennen, da ist Angst. Und in dem Augenblick, wo ich die Erfahrung, was ich mache, benenne, habe ich innerlich schon ein bisschen Distanz zu dem Phänomen, was auftaucht, und sehe es als Phänomen, was ich gerade erfahre, und kann mir dann überlegen, wie ich damit umgehe. Also das ist was anderes, wenn ich wahrnehmen kann, da ist die Erfahrung Angst, als wenn mich die Angst total im Griff hat und ich überhaupt nicht rauskomme. Und deswegen trainieren wir immer, egal welche Erfahrung da ist, sie zu benennen. Und diese Konzepte in dieser vierten Grundlage der Achtsamkeit sind, finde ich, Hilfsmittel für die Benennung. Ja, also wenn wir zum Beispiel, habe ich es letztes Mal ja erwähnt, in diesem Dhamma-Bereich sind auch die vier edlen Wahrheiten. Ja, und wenn wir in einem leidvollen Zustand drin sind, hilft es uns manchmal, den Zustand zu benennen. Sprich, da ist jetzt eine leidhafte Erfahrung. Und schon habe ich ein bisschen inneren Freiraum, schon kann ich schauen oder auch diesen Zustand untersuchen oder schauen, wie geht es mir damit. Also das heißt, wir arbeiten also immer mit der Idee, das, was ich erfahre, ist ein Phänomen und nichts anderes, was in meinem Geist oder Körper auftaucht und was natürlich sich auch wieder verändert. Und ja, oder wenn ich, wie wir das letzte Mal hatten, also bei den fünf Hindernissen, Trägheit, ja, also ich habe irgendwie so einen schlappen Tag, keine Lust zu gar nichts, dann kann es sein, dass mich diese Unlust oder diese Trägheit total einfängt und ich vielleicht gar nicht aus dem Bett rauskomme. Oder ich bin so wach, dass ich, obwohl ich in dem Zustand drin bin, wahrnehme, aha, da ist jetzt das Hindernis Trägheit. Und dann kann ich damit experimentieren, komme ich raus, komme ich nicht raus, wie kann ich damit umgehen? Das ist so die Idee. Und was ich heute vorstellen wollte, waren die Bojangas. Und die Bojangas ist ein Begriff, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Einmal Bo. Und Bo ist die Wurzel von Bodhi. Und Bodhi heißt das Erwachen. Ja, also, das ist die gleiche Wortwurzel, wo auch der Begriff Buddha herkommt, der Erwachte. Und Janga gibt es jetzt unterschiedliche deutsche Übersetzungen. Also manche übersetzen es mit Faktoren, manche übersetzen es mit Glieder. Das heißt, die Übersetzung wäre also Faktoren der Erleuchtung oder Faktoren des Erwachens. Oder ich finde den Begriff Aspekt auch passend. Also Aspekte des Erwachens. Weil diese sieben Aspekte beschreiben unterschiedliche Aspekte dieser Erfahrung des Erwachens eigentlich. Ja, also wir haben ja einen Begriff, das ist Nirvana auf Sanskrit oder Nibbana, der definiert wird als Freisein von Gier, Hass und, aber, von Gier, Hass und Verblendung. Die Bodhangas gehen jetzt noch mal einen Schritt konkreter und das ist das Interessante. Und der erste Faktor, der also mit dem Erwachen verbunden ist, ist die Achtsamkeit, also das Gewahrsein. Ich denke, dazu brauche ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Also vielleicht doch ein, zwei Sätze. Ich würde es als eine Qualität der Präsenz beschreiben in dem Zusammenhang. Also mir wach, bewusst zu sein, was im Moment passiert. Ja? Also auch das, was wir ja in unserer Atembetrachtung üben. Also wenn irgendein Hindernis auftaucht, uns bewusst zu sein, dass das Hindernis da ist. Also so wach und präsent wie möglich das wahrzunehmen, was im Moment da ist. Unabhängig, was da gerade da ist. Also selbst wenn wir versuchen, uns zu konzentrieren und wir merken, wir können uns überhaupt nicht konzentrieren, dann nehmen wir wahr, dass wir uns nicht konzentrieren können. Und das ist auch nichts anderes als ein Phänomen. Ja, also der entscheidende Punkt ist nicht die Inhalte, die auftauchen, sondern der entscheidende Punkt ist, die Inhalte als Phänomene wahrzunehmen. Und da können wir mit jedem, mit jeder Erfahrung arbeiten im Prinzip. Ja, also Ram Dass, das ist so ein 68er-Freak gewesen. Bin mir unsicher, ich glaube, der ist schon gestorben. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Schrot für die Mühle. Und das bedeutet, jede unserer Erfahrung ist nichts anderes als Material, um damit zu arbeiten. Das ist das Interessante. Also wir versuchen nicht irgendetwas Bestimmtes zu erreichen, sondern wir versuchen das, was auftaucht, mit dem einfach zu arbeiten. In dem Sinne, dass wir es wahrnehmen als das, was da ist und uns davon nicht einfangen lassen. Das ist die Übung. Das ist die Hauptübung eigentlich. Und dazu braucht man natürlich Achtsamkeit oder Präsenz. Das Zweite, und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, das ist so zu unserer christlich geprägten Tradition etwas ganz Neues, also etwas vollkommen Ungewöhnliches eigentlich. Das ist der Begriff der Untersuchung oder des Erforschens. Das heißt, offensichtlich wird dieser Zustand des Erwachens oder ein Aspekt dieses Zustandes des Erwachens ist diese Neugier, in Anführungszeichen, also diese Offenheit für, wie Dinge funktionieren. Also das Interesse, Dinge genauer anzuschauen. Und natürlich bezieht sich das auf die Funktionsweise unseres Geistes. Das heißt, wirklich zu schauen, wie funktioniert das mit meinen Gedanken. Und auch da können wir mit allem arbeiten, was wir wahrnehmen. Das heißt, wir können mit positiven Gedanken uns genauer anschauen, gibt es da irgendwelche Ursachen, also vorhergehende Bedingungen, damit das entstanden ist. Wir können uns negative Gedanken anschauen und schauen, was kann ich tun, kann ich die irgendwie beeinflussen, verstärken sie sich, gibt es irgendwelche Faktoren, die das abmildern. Also diese innere Haltung einerseits des Erforschens und des Interesses und des Herausfindenwollens vielleicht. Das ist diese Qualität der Untersuchung. Und das ist was vollkommen anderes, als einfach Dinge übernehmen, die einem gesagt werden. Sondern das ist so ein bisschen dieser Aspekt oder Hinweis auf die Selbstverantwortung und auch, dass ich für mich ja selbst herausfinden muss, wie mein eigener Geist funktioniert oder ich die eigene Verantwortung dafür habe. Also deswegen finde ich das ein total spannender Aspekt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei Jon Kabat-Zinn zum Beispiel, ja, dass der eigentlich seinen ganzen Ansatz auf diesem Aspekt des Erforschens aufbaut und sich damit vollkommen abgrenzt von jedem Oberguru-haften Herumgetue, ja, dass da oben irgendeiner sitzt, der alles, der den vollen Durchblick hat und unten sind die ganzen armen Schafe, die sozusagen nur blöken können. Sondern der sagt, also unser Ansatz ist, jeder hat die Möglichkeit, diese eigenen Prozesse zu erforschen und er lädt ein, das wirklich zu tun. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist auch ein wichtiger Aspekt, das ist die Willenskraft. Das heißt, der Wille entsteht in der Regel, dass man eine Idee hat, wo man hin will. Und dann hat das Ziel oder die Vision, hat dann so eine eigene Anziehungskraft. Manchmal ist es auch so, dass man sich ein bisschen überwinden muss, um Dinge zu tun. Vielleicht die regelmäßige Sitzpraxis ist so ein Thema. Also auch hier gibt es Tage, wo man überhaupt keine Lust dazu hat. Und ab einem bestimmten Punkt kommt aber diese Erfahrung, dass ich es trotzdem tue. Weil es gehört einfach zu meinem Alltag dazu. Es gibt zwar diese Gedanken, ich habe eigentlich keine Lust heute und so. Und dann gibt es aber diesen Willensimpuls, oh, ich mache es aber trotzdem. Und in der Regel zeigt sich dann, dass es eigentlich eine gute Entscheidung war. Das meint mit Wille, dass wir, wenn wir weiterkommen wollen, uns natürlich auch anstrengen müssen. Tendenziell. Das rechte Bemühen ist es, genau. So, dann. Es gibt zwei Aspekte. Es gibt immer sozusagen die Beschreibung des Weges, also der Aspekt des Weges, und es gibt die Beschreibung des Aspektes des Ziels. Und alle Begriffe arbeiten auf beiden Ebenen. Einerseits als etwas, was man entwickeln kann, andererseits als eine Zielbeschreibung. Wobei eigentlich beides zusammengehört, weil beides ist ja in uns schon vorhanden. Das heißt, die Kunst besteht eher darin, dass das Potenzial, was in uns da ist, im Alltag zu manifestieren. Also auch hier ist Anstrengung nicht so gemeint, dass man versucht, krampfhaft irgendetwas zu erreichen, sondern eher, dass man sich sozusagen innerlich eher zurücklehnt und entspannt und die Dinge zum Vorschein kommen lässt. Das ist ein bisschen eine andere Haltung.
Das war etwas, was wir in der westlichen Welt nicht so haben.
Ja, was bei uns eigentlich nicht so gefördert wird.
Ja, nicht gefördert wird, ja.
Das ist irgendwie ein anderes Konzept von Lernen. Ja. Und dann, jetzt muss ich mal nachschauen, wie der Pali-Begriff heißt. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht mehr so sicher. 2, 6, 6. Pity. Ah. Also der nächste Aspekt des Erwachens ist, ich habe es übersetzt mit Entzücken. Und es gibt so zwei Begriffe in diesem Kontext. Es gibt einmal den Pali-Begriff Pity. Und das ist so ein momentanes Hochgefühl. Und dann gibt es den Begriff Sukha, und das ist die Freude. Interessanterweise ist jetzt hier in dieser Aufzählung also der Begriff Pitti gewählt, was eigentlich nicht so tiefgehend ist wie der Begriff Sukha. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch synonym in dem Begriff, also in dem Kontext gemeint. Aber bei den vier Vertiefungen, also bei der Beschreibung der Konzentrationszustände, werden diese beiden Begriffe unterschieden. Und erst kommt Pitti, also die Entzückung oder Verzückung eigentlich. Und die löst sich dann auf und verändert sich zu Freude, was also ein tieferer, stabilerer Zustand ist. So, aber hier ist es. Und ich denke, in dem Kontext würde ich sagen, ist es der Aspekt, dass einfach der Weg immer begleitet ist mit einem positiven Lebensgefühl. Also dass es sozusagen darum geht, jetzt sich nicht eng zu machen oder verbissen an irgendetwas zu arbeiten müssen oder irgendwie solche Vorstellungen, sondern dass es wirklich also diese innere Haltung der Freundlichkeit zu kultivieren ist. So würde ich diesen Begriff hier in dem Kontext verstehen wollen. Und zwar Freundlichkeit mir gegenüber, als auch Freundlichkeit allen anderen Wesen gegenüber. Der nächste Begriff ist Ruhe. Und das ist, denke ich, also natürlich eine der Grundfähigkeiten innerhalb der Meditationspraxis, innere Ruhe herstellen zu können. Das machen wir in der Regel über die Betrachtungen, also körperlichen Betrachtungsformen, also Atembetrachtung, Bodyscan, achtsames Gehen, sind alles Methoden, wo wir innerlich in einen entspannten, ruhigen Zustand kommen, damit wir aus dieser Ruhe heraus gute, klare Entscheidungen treffen können. Also das ist so ein bisschen der Gegenpart zu Aufgeregtheit. Also wenn man aufgeregt ist und emotional überschwappt, sage ich jetzt mal, ist es meistens schwer, gute Entscheidungen aus diesem Zustand zu finden. Und deswegen ist es gut, Techniken zu haben, wo wir in unseren eigenen Schwerpunkt kommen, auf der Basis von innerer Ruhe. Und der sechste Aspekt des Erwachens ist die Sammlung. Und das hängt sehr eng zusammen mit dem Aspekt der Ruhe. Das heißt, in der Regel ist Samadhi, also das ist der Pali-Begriff, Einspitzigkeit eigentlich auf übersetzt, also ist der Weg, um innere Ruhe herstellen zu können. Das heißt, innere Ruhe ist ein Nebenprodukt von Konzentration. Also je besser ich mich konzentrieren kann, in der Regel, desto ruhiger werde ich. So hängt das zusammen. Und der letzte Aspekt diesen sieben Aspekten des Erwachens ist die Gelassenheit. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich üben, also in uns ruhen und die Dinge bzw. die Phänomene, die in unserem Geist auftauchen, gelassen wahrnehmen oder gleichmütig wahrnehmen. So, und jeder dieser Aspekte hat so eine klassische Formulierung. Also deswegen lese ich es einfach mal der Vollständigkeit halber vor, wie jetzt diese Meditationsform, also wie wir sozusagen im Kontext der Meditation damit umgehen. Da erkennt ein Bhikkhu, wenn in ihm Gelassenheit ist. Der Faktor des Erwachens, Gelassenheit, ist in mir vorhanden. Er erkennt, wenn in ihm Gelassenheit als Faktor des Erwachens nicht vorhanden ist. Der Faktor des Erwachens, Gelassenheit, ist in mir nicht vorhanden. Er erkennt, wie Gelassenheit entstand, er erkennt, wie sich entstandene Gelassenheit entwickelt und zur Vollendung gebracht werden kann. Das heißt, wir haben zwei Aspekte bei diesen Formulierungen. Der eine Aspekt ist der Aspekt der Benennung. Ja, also hier habe ich das übersetzt mit erkennen, aber eigentlich geht es um die Wahrnehmung. Und der zweite Aspekt ist, die Dynamik dieses Phänomens zu untersuchen und zu erforschen. Also welche Faktoren tragen dazu bei, dass dieses Phänomen aufsteigt oder entsteht? Wie verhält es sich und wie kann ich es fördern? Und da haben wir wieder diesen Aspekt der Untersuchung. So. Das sind eigentlich die sieben Aspekte des Erwachens. Also Gewahrsein, Erforschen, Willenskraft, Freundlichkeit hätte ich jetzt gesagt, Ruhe, Sammlung und Gelassenheit. Danke.